die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Wir kommen aus einer mehrwöchigen Podcast-Pause zurück und wollen in dieser Episode zusammenfassen, was im Bereich E-Government passiert ist. Und das ist einiges. Mein Name ist Reto Vogt und bei mir im Studio hockt Christian Wingeier. Christian, du hast dich ein bisschen mit den E-Gov-Themen auseinandergesetzt. Als erstes kommt mir Swisscom in Sinn. Swisscom hat Vodafone Italien gekauft und dann ist relativ schnell die Politik gekommen und hat gefordert, dass Swisscom oder auch andere Staatsbetriebe nicht dürfen im Ausland Unternehmen kaufen.
Ja, genau.
Wer hat genau was gesagt?
Was du jetzt angesprochen hast, das ist zurückzuführen auf eine Motion vom SVP-Nationalrat Franz Grütter. Der hat eigentlich ja fast unmittelbar, nachdem die Übernahme bekannt worden ist, hat er eine Motion eingereicht, wo er den Bundesrat aufgefordert hat, dass er die eigene Strategie von seinen Staatsunternehmen so soll anpassen, dass keine ausländischen Unternehmen mehr dürfen übernommen werden. Und falls doch, dann soll vorher das Parlament müssen um Erlaubnis gefragt werden.
Also relativ breit formuliert, kann man sagen, nicht konkret, was hat der Bundesrat dazu gesagt?
Ja, also das war eines der Probleme, dass es relativ breit formuliert war, also eben mit der Bezeichnung Staatsunternehmen, obwohl eigentlich klar war, dass es auf Swisscom abzielt. Aber der Bundesrat hat dann auch gesagt, also Bundesrätin Karin Keller-Sutter, ihre Stellungnahme in der Debatte hat gesagt, dass das so nicht würde gehen, weil die Rollenverteilung zwischen dem Parlament und der Regierung gegenüber den Bundesunternehmen sich verändern würde und die aktienrechtliche Kompetenzverteilung sich aufweichen würde.
Also eigentlich konkret stört der Bundesrat, dass die unternehmerische Freiheit quasi beschränkt wird werden durch das, kann man sagen.
Ja, genau, oder? Ja. Also der Bundesrat ist ja an der Swisscom beteiligt und kann entsprechend auch Einfluss nehmen halt im Rahmen von dieser eigenen Strategie.
Ja, genau, sie haben einfach einen Sitz im Verwaltungsrat, also der Bund hat einen Sitz im Verwaltungsrat von der Swisscom und das sei genügend quasi, um können, das mit zu beeinflussen, die Strategie oder die Entscheidung von Swisscom, oder?
Genau, ja. Der Nationalrat ist dann dem auch gefolgt und hat die Empfehlung vom Bundesrat angenommen und die Vorlage mit 123 zu 64 Stimmen Bach abgeschickt.
Genau, also das ist eigentlich vom Tisch das Ansinnen von Franz Grütter. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Initiative, die ein bisschen konkreter ist, wo der grün-liberale Nationalrat Jürg Grossen fordert, dass Swisscom soll privatisiert werden oder zumindest, dass der Bundesrat das prüft, oder?
Genau, ja, das ist so. In einer Motion hat er das gefordert. Also, dass geprüft wird, ob allenfalls eine vollständige Privatisierung in Kauf kommt oder alternativ eine Aufspaltung, so dass systemrelevante Infrastrukturen weiterhin in der Schweiz bleiben. Da ist der Bundesrat ein bisschen aufgeschlossener gewesen, auch weil es halt wirklich die Motion ist auf Swisscom zugeschnitten gewesen, auf den Fall von dieser Vodafone übernahm und der Bundesrat hat dann gesagt, dass er die Einschätzung zwar teilt, aber das Geschäft dennoch zur Ablehnung empfiehlt, weil im Moment läuft gerade eine Überprüfung von dieser eigenen Strategie und der soll quasi nicht vorgegriffen werden mit einem Entscheid, wo man jetzt da würde fällen.
Gibt es das Datum, bis wenn die eigene Strategie soll überprüft sein?
Ja, die Resultate sollen spätestens im Frühjahr 2025 sollen die präsentiert werden. Der Nationalrat hat aber über die Motion noch nicht abgestimmt.
Jetzt gibt es also ein kleines Dafür oder Wider, ob der Bund Swisscom soll privatisieren oder ob Swisscom soll privatisiert werden oder nicht. Eben, der Bund würde einerseits ein bisschen das Risiko verlieren, wenn so eine Akquise schief geht, andererseits fehlen aber nachher Einnahmen aus Dividenden. Das ist ein bisschen die Abwägung, die man schlussendlich treffen muss.
Ja, und eben halt auch, ob man wirklich will, die ganz kritische Infrastruktur, die wir haben in der Schweiz, ob man die auch will privatisieren, ja. Oder ob man die will staatlich behalten.
Ja, die Debatte gibt's ja, oder ist ja schon mal geführt worden mit der Kabel- und Schacht-AG, dann zumal, wie es geheissen hat, ja. Wo man gesagt hat, man privatisiert den einen Teil von der Swisscom, aber lässt nachher das Netz quasi staatlich. Also insofern ist das eine Debatte, die nicht neu ist, aber das Resultat wird spannend sein, definitiv.
Absolut.
Jetzt gibt es ja eine zweite Debatte, wo eigentlich Infrastruktur soll verstaatlicht werden mit der Swiss Government Cloud, wo es darum geht, dass der Bund eine eigene Cloud-Infrastruktur aufbaut, um quasi wie eine Unabhängigkeit schaffen von ausländischen Anbietern, oder?
Mhm. Also nicht nur, aber auch.
Ja, genau.
Also,
kannst du das kurz erklären, was das bedeutet? Nicht nur, aber auch.
Ja, also es ist so, 2020 hat der Bund eine Cloud-Strategie verabschiedet und die sieht vor, dass man einen Hybrid-Multi-Cloud-Ansatz fährt, also eine Mischung zwischen Private Cloud, Public Cloud und teilweise Private oder Public Cloud on-premise. Also im Rahmen von dieser Cloud-Strategie ist jetzt Botschaft zum Aufbau von einer Swiss Government Cloud verabschiedet worden. Und mit der soll quasi im Bundesamt für Informatik eine neue Cloud-Infrastruktur geschaffen werden, die dann auch den zukünftigen Anforderungen von der Bundesverwaltung gerecht wird.
Also so ein mehrstufiges System aus On-Prem, Private Cloud und Public Cloud, ist das richtig?
Genau, ja. Das kann man so sagen. Und dann, je nachdem, was dann für die Daten wo müssen gespeichert werden, kann man dann auf eine von diesen verschiedenen Clouds dann zugreifen. Je nach Governance.
Jetzt hat ja der Bundesrat schon einen Rahmenkredit gesprochen oder zumindest veranschlagt, wie viel Geld wird da investiert?
320 Millionen sollen das sein.
Und was überkommen wir über für das Geld?
Also drin ist dort der Aufbau und der Betrieb von der Infrastruktur, Ausbildung, Beratung, Governance und der Ausbau von Cybersicherheit und Netzinfrastruktur. Auch in dem Preis enthalten, das sind Eigenleistungen, die Bitmon leisten. Und das quasi über die ganze Programmlaufzeit von dieser Swiss Government Cloud.
Gibt es ein bisschen Schätzungen, wie viel von diesen Daten und Services künftig on-prem betrieben werden und wie viel das tatsächlich in der Public Cloud landen?
Ja, die gibt es tatsächlich. Also es ist so, die Swiss Government Cloud, die besteht nachher zukünftig, besteht ja aus quasi einer Public Cloud Standard, heisst das im Projektbeschrieb, einer Public Cloud Plus. Dort geht es dann vor allem darum, dass zum Beispiel Daten zwar in einer Public Cloud sind, aber Datenhaltung zum Beispiel in der Schweiz stattfindet. Und dann haben wir als letztes noch eine Private Cloud, also quasi all die drei ergänzen dann eines Tages zusammen die Swiss Government Cloud. Und BIT hat da eine Aufstellung gemacht, wie viele Daten wo sollen gespeichert werden. Mhm. Zum Zeitpunkt von dieser Migration, also wenn all die Daten auf die Swiss Government Cloud gehen, im Jahr 2027 voraussichtlich, sollen etwa 8% von den Daten auf der Public Cloud gespeichert werden. Und bis im Jahr 2032 soll sich der Wert auf bis zu 68% erhöhen.
Okay.
Das Gleiche haben wir bei der Public Cloud On-Prem. Dort werden 2027 0% erwartet und der Wert soll sich dann bis 2032 auf 10% steigern.
Das ist speziell, dass nachher mittelfristig oder langfristig 2/3 aller Daten in der Public Cloud sind.
Genau, ja.
Aber nur knapp 20% on-prem, also nur 20% sind offensichtlich heikle Geschichten und der Rest ist unbedenklich.
Genau, also zu den heiklen Geschichten muss man auch noch sagen, Stufe 3 gibt es auch noch, das ist Public Cloud on-prem. Dort wird damit gerechnet, dass bis zum Migrationszeitpunkt im Jahr 2027 rund 92% der Daten werden drauf landen und der Wert sinkt dann aber voraussichtlich bis ins Jahr 2032 auf 22%.
Zum Preis würde ich noch sagen, die 320 Millionen finde ich persönlich jetzt relativ wenig Geld. Wenn man schaut, was Big Tech, also konkret AWS, Microsoft und Google ringsum in Europa in KI-Infrastruktur investiert, in Rechenzentren, das sind Milliarden, oder?
Überall haben wir ja auch mehrmals drüber geschrieben.
Genau, und die Schweiz hat das Gefühl, mit 320 Millionen bringt man da eine seriöse Infrastruktur her. Das finde ich persönlich jetzt ein bisschen sportlich.
Also ja, was da ja dann schon auch noch oben drauf kommt, das sind ja die Public Cloud-Zuschläge, die ja schon vorher erbracht worden sind. Mhm. Die sind ja da schon auch drin. Da geht's jetzt einzig um das Hybrid-Cloud-Modell, wo dann eben quasi Public Cloud, Private Cloud und Private Cloud on-prem umfasst.
Genau. Und weiter geht's bei diesem Projekt oder bei diesem Programm ja mit den Ausschreibungen, die jetzt da kommen, oder?
Genau,
und
ja.
Da dürfen wir gespannt sein, welche Anbieter und Dienstleister da zum Handkuss kommen, um die Swiss Government Cloud tatsächlich dürfen zu bauen, nachher für die Schweiz.
Genau, ja. Also 2025 soll eine WTO-Ausschreibung starten für die 3 Stufen und ab 2026 sollen dann die ersten Service über die Infrastruktur verfügbar sein.
sportlichen Fahrplan, kann man sagen.
Ja, absolut.
Währenddem die einen Projekte quasi aus der Taufe gehoben werden, werden andere beerdigt oder begraben. Ich rede von der Mobilitätsplattform, wo die Städte Basel, Bern und Zürich haben aufgebaut. Und es ist mit einem riesen Tamtam im Februar, also noch gar nicht so lange her, eigentlich angekündigt worden. Und jetzt, 3 Monate später, fingen sie immer hören wieder auf.
Mhm. Ja, das mit dem riesen Tamtam habe ich mir auch überlegt. Ich habe dann aber herausgefunden, hey, das sind einfach wir gewesen, die das gemacht haben. Wir haben die Ausschreibung entdeckt und entsprechend darüber berichtet, relativ ausführlich. Ja, also ich weiß nicht, die Idee ist gut, oder? Von so einer App und so einer Mobilitätsplattform, wo man kann über sein Handy quasi kann das Busbillett lösen, das Zugbillett, man kann sich am Bahnhof schon ein E-Trotti sichern oder ein Velo oder ein Taxi. So der Grundgedanke, der ist eigentlich schon gut, aber es scheint ein bisschen kompliziert zu sein.
Ja, es gibt ja für all die Sachen, die du gesagt hast, gibt es ja schon entsprechende Apps.
Ja, einfach verschiedene.
Genau. Ja. So eine zentralisierte App gibt es nicht, das ist so. Und das fände ich tatsächlich auch gäbig und cool. Mhm. Aber dann haben sie die Idee gehabt und haben das ausgeschrieben und haben sie gemerkt, ups,
ja, es wird zu teuer. Also vor 2 Wochen ist bereits eine erste Ausschreibung abgebrochen worden, weil wir gemerkt haben, dass allenfalls die Kosten können aus dem Ruder laufen und darum haben dann die Verantwortlichen auch beschlossen, das Projekt abbrechen.
Wie hoch wäre jetzt das ursprüngliche Budget gewesen, was sie dafür vorgesehen haben?
Insgesamt sind das 18,2 Millionen gewesen, verteilt über die 3 Städte, Basel, Bern und Zürich.
Gibt es da jetzt Städte, wo das trotzdem weiterverfolgen oder ist das in allen 3 quasi beerdigt?
Ja, also beerdigt ist es nicht. Von was man sich verabschiedet hat, das ist zumindest die App, die das alles vereinen soll. Wo man weiterhin wird zusammenarbeiten, das ist, wenn es um sogenannte Mobilitätshubs geht. Also da möchte man wie quasi Standorte schaffen, wo dann verschiedene Verkehrsmittel miteinander zusammenkommen. Also ich weiss nicht, Bus, Bahn oder eben E-Trotti, gemietete Autos, Velos, so Sachen, wo dann an einem Standort quasi, dass man weiss, wenn man am Bahnhof ankommt, man kann dort und dort hingehen und sich dann dort ein Fahrzeug zum Beispiel für die Stadt mieten.
Die Idee ist ja an sich von so einer Mobilitätsapp, die Idee ist ja nicht neu.
Hey, nein.
Gibt es vergleichbare Projekte, die funktioniert haben?
Das kann ich so leider nicht sagen. Es gibt vergleichbare Projekte oder hat vergleichbare Projekte gegeben. 2018 hat Verkehrsverbund Zürich hat einen Alleingang gestartet für so eine Mobilitätsplattform. Damals hat man einen freihändigen Zuschlag an eine Firma aus Österreich vergeben für rund 600'000 Franken. Gegen den Zuschlag ist nachher aber eine Beschwerde eingegangen von einem Konkurrent. Dann ist das 2019 neu ausgeschrieben und dann ist ein weiterer Zuschlag an Siemens-Tochter Hakun für 1,6 Millionen vergeben worden. Das ist dann aber ein bisschen ins Wasser gefallen, auch mit dem Beginn der Pandemie. Also,
ist Mobilität nicht mehr so wichtig gewesen?
Ja, also eben, wenn man uns zurückerinnert, August 2020 ist es wieder ein bisschen besser geworden, ja. Aber in den Monaten davor ist halt schon ist Mobilität nicht unbedingt das Ding gewesen.
Und eben, also, wenn ich dir zulasse, redest du Vergangenheit, das heisst, die App gibt es nicht mehr.
Hey, nein, es war ein Pilotversuch gewesen. Der ist 2023 war dann quasi fertig gewesen von dieser Mobile Zürich App. Aber man hat auch ein klares Ziel verfehlt. Eigentlich hat man mal 100'000 Nutzerinnen und Nutzer auf dieser App haben. Ich weiss nicht, irgendwann im Jahr 2020, wo die in den Start gegangen ist, sind es über 1'000 gewesen, gemäss dem Play Store von Google. Also okay. Es waren nicht sehr viele Leute gewesen, die App schlussendlich genutzt haben.
Ja, schade kann man sagen. Einerseits, andererseits halt, es ist schon ein Unterfangen, das nicht unbedingt finde ich jetzt städtische Verwaltungen oder auch Behörden müssen den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen. Oder?
Ja, also mit an Bord sind halt auch die einzelnen Verkehrsbetriebe gewesen, also VBZ, Bernmobil und BVB in Basel. Die sind schon auch alle mit an Bord gewesen. Aber ja, sehe ich den Punkt doch auch klar und deutlich, dass das nicht unbedingt eine Aufgabe vom Kanton wäre oder der Stadt.
Es sind noch 3 weitere Sachen, die bei unserer Podcast-Pause diskutiert worden im Parlament. Einerseits DID, da ist eigentlich sehr viel passiert. Es gibt ein Pilotprojekt im Appenzell mit dem Lehrfahrausweis, also das geht genau. Vorwärts, die sind auf Kurs. Und es ist im ersten Rat, ist es, im Nationalrat ist das zugestimmt worden, ohne grosse Diskussion. Jetzt folgt ja der Ständerat irgendwann in dieser Session. Mhm. Das gleiche für DigiSante, das Programm zu der Digitalisierung vom Gesundheitswesen. Da haben auch beide Räte mittlerweile knapp 400 Millionen Franken gesprochen, die für die Digitalisierung im Gesundheitswesen eingesetzt werden. Da sind 50 Projekte drin in diesem Scope von DigiSante. Das Wichtigste, aber nicht das EPD, das gehört nicht dazu, das wird separat angeschaut und finanziert. Und ich habe vor unserer Pause mit der Anne Levi reden, der Direktorin vom Bundesamt für Gesundheit, und sie hat gesagt, eigentlich können wir es nicht genau erklären, wieso das EPD dort nicht dazugehört. Also das ist sicher erklärungsbedürftig, und das, ich verstehe das bis heute nicht, wieso das als Herzstück eigentlich vor Digitalisierung vom Gesundheitswesen kein Bestandteil davon ist. Und das dritte Projekt, das auch noch diskutiert wurde, ist Justitia 4.0. Da geht es um Digitalisierung vom Justizwesen und um einen papierfreien Aktenaustausch von den verschiedenen Beteiligten. Und du hast noch den EFK-Bericht angeschaut. Die Finanzkontrolle hat sich mit Justitia 4.0 beschäftigt und hat nicht nur Freude gehabt.
Nein, nicht wirklich. Nein, kann man nicht so sagen. Also, die EFK hat diverse Sachen hat sie jetzt kritisieren gehabt. Unter anderem, dass Projektsteuerung und Führung sowie Stakeholder-Management zwingend müssen verbessert werden. Die FK sagt zum Beispiel, dass nur prioritäre Stakeholder in die Aktivitäten mit einbezogen worden sind. Dann heisst es auch, dass Nutzenversprechen im Projektauftrag zwar formuliert sind, aber die Verantwortlichen nicht können darlegen, wie es quasi effiziente Optimierungen und Kosteneinsparungen erreichen wollen. Das scheint mir so ein bisschen das Problem zu sein, wo mehrere Bundes-IT-Projekte haben. Vor wenigen Wochen ist es her, da hat die EFK eigentlich genau das Gleiche auch beim Projekt Superb kritisiert. Mit dem wird die Zivilbundesverwaltung auf SAP S4HANA migrieren.
Oder hat schon.
Ja, und dann gibt's aber auch noch andere Sachen, wo die EFK nicht so lässig gefunden hat bei Justitia 4.0. Das interne Risikomanagement und Qualitätssicherung sollen Schwachstellen aufweisen. Und einheitliche Risikobewirtschaftung soll auch nicht geben.
Also der Hauptkritikpunkt, finde ich, ist eigentlich, dass nur prioritäre Stakeholder einbezogen wurden. Das schmeckt ein bisschen nach einem EPD Reloaded, ein bisschen, habe ich das Gefühl, weil das Hauptproblem beim EPD war ja, dass die Leistungserbringer, sprich Ärzte, Physiotherapeutinnen und so weiter und so fort, nicht verpflichtet sind, zu mitmachen und auch nicht wirklich einen Mehrwert sehen und das nicht pushen bei ihren Patientinnen und Patienten. Und wenn jetzt das Gleiche bei den Staatsanwaltschaften und Anwälten und so weiter passiert, dann ist absehbar, dass das wird scheitern, so wie das EPD auch, würde ich jetzt mal prognostizieren.
Ja, vielleicht kann man da noch sagen, ich meine, ums EPD kommen wir als Menschen, ich sage mal, nicht rum, aber es gibt Mittel und Wege, um ein Justizverfahren zu verhindern.
Ja, das ist richtig.
Es werden nicht alle betroffen sein, sondern halt nur Leute, die mit der Justiz zu tun haben. Also sprich Anwalt, Beschuldigte und Staatsanwaltrichter.
Genau, eben Behörden vor allem, oder? Weil Behörden müssen sich gezwungen, per Gesetz, sich Justitia 4.0, respektive Justitia.swiss, der Plattform, die dazugehört, anzuschliessen. Und so hat jetzt der Kanton Zürich, also die Justizdirektion, eine Ausschreibung gestartet, um zwei Altsysteme durch ein modernes, neues, möglichst papierloses System abzulösen, das eben an die Plattform angeschlossen ist. Und da kommen auf die zahlreichen Behörden schon Aufwände, zeitlicher wie finanzieller Natur, zu. Ob sie wollen oder nicht.
Ja, und gerade bei Zürich, glaube ich, die haben ja früher noch eine andere Lösung im Einsatz gehabt, die sie jetzt ablösen werden.
Ja, genau, oder? Sie hatten zwei Lösungen im Einsatz gehabt. Einerseits eine Eigenentwicklung, die muss abgelöst werden, und andererseits ist ein Abraxas-System im Einsatz, wo auch muss abgelöst werden. Mhm. Also das ist halt einfach, es gibt einen Zwang gewissermaßen für alle sämtliche Behörden, sich Justitia 4.0 anzuschliessen. Und müssen dementsprechend auch sich die IT-Projekte, annehmen, um die Systeme ablösen. Und der Kanton Zürich wird nicht der einzige sein, der ältere Systeme im Einsatz hat, würde ich jetzt mal vermuten.
Ja, aber wird wahrscheinlich einer von den Ersten sein, der sich jetzt auf das vorbereitet.
Ja, es ist der Erste, der uns zumindest in unserer Recherche begegnet ist, der sich dem annimmt und bis im 27, du hast gesagt, müssen alle sich arrangiert haben. Mhm. So, knapp 20 Minuten sind hinter uns. Wir haben euch hoffentlich einen schönen Überblick geben können, was in der Digitalpolitik beim Bund und in den Kantonen gelaufen ist in den vergangenen Wochen. Danke vielmals für die Diskussion. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, merci vielmals fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, wir freuen uns über eine E-Mail an redaktion@inside-it.ch. Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.